Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Elvis, seine Stimme und ich, heißt ein Artikel in der Tageszeitung Die Welt, in der Hans-Ulrich Gumbrecht bekennt: Als Kind im Nachkriegsdeutschland hörte ich zum ersten Mal Elvis Presley im Radio. Bis heute berührt mich der Klang seiner Stimme als die eines anderen Amerikas. Elvis gehört auch zu unseren eigenen musikalischen Olympiern, und umso lieber zitieren wir, wie Gumbrecht als kleiner Hans Ulrich eines Abends unter der Bettdecke Don't hörte und der Song ihn ein Leben lang für Elvis Stimme einnahm, wie er erklärt. Das Wort Don't, das zu Beginn dreimal wiederholt wird und auch den Song beschließt, ließ diese Stimme in einer dunklen Schönheit erstehen, die meine ganze Aufmerksamkeit eroberte und bei mir eine Gänsehaut auslöste. Sie gab mir das Gefühl, auf angenehme Weise überwältigt zu werden, und ich empfand eine glückselige Traurigkeit, wenn der Song nach knapp 3 Minuten ausklang. Nichts schien zwischen Elvis Don't und mir zu stehen. Der Song wirkte natürlich und aufrichtig, mit einer unbekannten sommerlichen Wärme. Hans-Ulrich Gumbrecht in der Welt. Wenn Sie auf aktuelle Popmusik stehen, könnte Sie der Eurovision Song Contest interessieren. Das Finale ist am Samstag. In der Tageszeitung führt Daniel Bax aus, warum Israel vom ESC ausgeschlossen werden sollte. Die Teilnahme Israels dient nur dazu, den Schein einer Normalität aufrechtzuerhalten, die es längst nicht mehr gibt. Der ESC macht sich damit zu einer Bühne für israelische Propaganda. Dass man von dort in diesem Jahr eine Sängerin schickt, die den Angriff der Hamas am 7. Oktober überlebt hat, passt in die propagandistische Linie der Regierung, immer wieder auf die Kriegsverbrechen der Hamas hinzuweisen, um von eigenen Kriegsverbrechen abzulenken oder diese gar zu rechtfertigen. Allen und namentlich allen sogenannten Cis-Heteros, die allein oder zu zweit gern mehr Lust an der Lust hätten, sei der Taz-Artikel »Ärmel hoch und ab ins Pussy-Bergwerk« empfohlen. Die Zirklusion sollte einst den Heterosex revolutionieren. Fast 10 Jahre danach ficken wir immer noch wie zuvor. Doch es ist nicht zu spät, meint Susanne Rehlein. Ihre kompetenten Ausführungen zu den keineswegs unbekannten Techniken der Stimulierung sind sprachlich, allerdings so präzise und freizügig zugleich, dass wir hier kein peinlich berührtes Stirnrunzeln ihrerseits riskieren wollen und die Süddeutsche Zeitung aufschlagen, in der Julia Werner über Gefühle als Werbemittel für fast jede beliebige Botschaft nachdenkt und klarstellt, die Authentizität, die damit bewiesen werden soll, geht dabei verloren. Das gilt laut Werner besonders für die Tränenströme, die zwecks Aufmerksamkeitserheischung durch die reale Welt und das Internet fließen. Es scheint, als habe das Heulen an sich mittlerweile eine abstumpfende Wirkung. Alle Tränen, die wir so nebenbei entweder konsumieren oder auch selbst weinen, weil das hoffnungslos überfüllte Tierheim mal wieder ein Rettungsdrama gepostet hat, sind ja auch nichts anderes als ein schneller Online-Orgasmus. Nur selten schädlich, aber immer ohne Konsequenzen, also echte Verbindung. Schon mal einen dreibeinigen, blinden Kettenhund adoptiert? Eben. Die moderne Träne wirkt erhebend, als Beweis, dass das eigene Herz noch nicht aus Stein ist. Man fühlt sich wie ein besserer Mensch. Ist aber nur so ein Gefühl. Julia Werner in der SZ. Nicht nur auf Gefühlen beruht die Einschätzung, dass sich Deutschland in Zukunft besser verteidigen können sollte, als es der Status quo erlauben würde. Und darum fordert der Historiker und Oberst der Reserve Burkhard Meißner in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Eine künftige Wehrpflicht sollte alle Lebensalter und Gesellschaftssphären erfassen. Und Meißner weiter: Institutionen und Strukturen einer solchen Dienstpflicht zu entwickeln, die der Vielfalt und Komplexität des Lebens entsprechen, das verteidigt werden soll, darauf sollte sich die Debatte über Wehrpflicht richten. Regierung und Bürger dürften bald erkennen, dass Freiheit nur verteidigt wird, wenn die Bürger dies als Pflicht selbst in ihre Hand nehmen. Mit Opfernationalismus hat das nichts zu tun, sondern mit der Einsicht: Nur wer verteidigungsfähig ist und sich verpflichtet, für die Freiheit Opfer zu bringen, kann verhindern, dass sein Leben und seine Freiheit tatsächlich zu Opfern werden. Ja, das ist wohl so. Und das finden wir im Grunde traurig. Und zwar unabhängig davon, dass die Frankfurter Rundschau per Überschrift eine passende Erlaubnis enthält, nämlich die Erlaubnis, traurig zu sein.